Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte je erzählt hätte, wenn nicht meine Badewanne undicht geworden wäre. Ich brauche meine Badewanne täglich. Oder besser, nächtlich. Ich schlafe nämlich drin. Im Wasser. Jetzt versuch bloß nicht, das nachzumachen. Für Menschen ist das nichts. Aber für mich ist alles andere viel zu trocken. Es musste also eine neue Wanne her. Und da kam mir diese Geschichte gerade recht. Ich habe eingewilligt, sie euch zu erzählen. Und von dem Honorar habe ich die neue Wanne bezahlt. Seither schlafe ich wieder hervorragend. Also, die Geschichte passierte hier nebenan. Sie handelt von Juni und den Elfen. Und sie heißt
Elfenblumen.
Junis Eltern haben letztes Jahr auf dem Nachbargrundstück ein Haus bauen lassen. Zuvor war da ein Garten, verwilderter als die anderen Gärten ringsrum, mit riesigen Bäumen und hohen Büschen. Von meinem Balkon aus sehe ich auf das Haus und die Treppe, die zur Terrasse hochführt. Und hinter dem Haus gibt es einen schmalen Streifen Rasen mit einem Sandkasten für Junis kleine Schwester Hanna. Auf der anderen Seite des Zauns liegen andere Gärten mit Johannisbeerbüschen und Apfelbäumen. Die Geschichte begann an einem Nachmittag Anfang Juni, als ich Juni zufällig auf der Straße begegnete.
Hallo, Frau Rosbach.
Hallo, Juni.
Waren Sie wieder schwimmen? Ihre Haare sind ganz nass.
Ich mag eben Wasser, Juni. Hast du wieder Fotos gemacht?
Ja, ich war oben bei der Kuhweide. Wollen Sie mal sehen?
Gern.
Auf dem kleinen Bildschirm sieht man nicht so gut. Das drucke ich mir gleich nachher aus. Und das auch.
Die sind gut geworden. Man glaubt, dass die Kuh jeden Moment ihr Maul aufmacht und was Verrücktes erzählt.
Sehen Sie die Hörner?
Ja, das eine ist abgebrochen. Wundert mich, dass die Kühe da oben noch Hörner haben. Die meisten Kühe hier in der Gegend sind ohne Hörner.
Sind die abgesägt worden?
Nein. Bei den Kälbern werden die Hornanlagen entfernt. Oder die Hörner sind sowieso schon weggezüchtet, damit sich die Kühe später nicht gegenseitig verletzen.
Kann ich verstehen, aber ist trotzdem irgendwie komisch. Wer weiß, wie sich so eine Kuh fühlt ohne Hörner.
Fotografieren ist Jonis Hobby. Seit ich einmal über ihn gestolpert bin, als er auf dem Gehweg herumkroch und Ameisen fotografierte, zeigt er mir ab und zu seine Bilder. Mit den anderen Kindern in der Straße hatte er bisher kaum etwas zu tun. Die gingen in eine andere Schule und er war zu schüchtern, um sie anzusprechen.
Juni, kannst du mal bitte kommen und kurz auf Hanna aufpassen? Sie ist in der Sandkiste und ich muss ins Haus nach dem Essen schauen.
Ja, komm gleich. Also, ich muss dann. Wir haben ja vorne noch keinen Zaun und Hanna haut immer ab.
Oh.
Sie geht so gern auf der Straße spazieren. Aber mit 1,5 ist sie dafür natürlich noch zu klein. Tschüss, Frau Rosbach.
Mach's gut, Juni. Etwa zur gleichen Zeit beschlossen die Elfen, einen Raubzug in Junis Haus zu unternehmen. Nicht alle Elfen, nur 3 von ihnen. 3 junge Stecken, noch völlig grün hinter den Ohren, aber so von sich überzeugt, als hätten sie schon mindestens 100 Midsommertänze getanzt.
Ich sag euch, da gibt's Essen in Hülle und Fülle. Davon würden 1000 Elfen locker bis zum Winter fett werden.
Ich weiß nicht. Das Menschenessen ist doch so komisch. Man kann fast nie sehen, woraus es gemacht ist.
Aber es schmeckt. Oh, dieses braune Zeug, das die Menschen Schokolade nennen. Da kommt die süßeste Himbeere nicht dran. Ganz zu schweigen von Löwenzahnwurzeln und Birkenrinde. Bäh.
Ich mag Birkenrinde.
Dann geh doch rüber in den Hühnergarten. Da hast du Birken genug. Die Gusta und ich ziehen das hier auch allein durch.
Ich hab doch gesagt, dass ich mitkomme.
Also los, da ist das Fenster. Ich gehe als Erster.
Nein, ich gehe voran. Schließlich war ich schon drin und kenne den Weg. Und passt bloß auf, dass ihr nicht an diese Elfenblumen stoßt. Da sind noch ein paar Blüten dran.
Hm, als ob es nicht reicht, dass sie unseren Baum gefällt und neben unseren Tanzplatz ein Haus gebaut haben. Jetzt pflanzen sie hier auch noch Elfenblumen.
Die sind aber eigentlich ganz hübsch, diese Elfenblüten. So weiß und zart, da kann man sich dran schmiegen.
Minze, halt jetzt die Klappe.
Ich nehme an, dass ihr, wie die meisten Menschen, noch nicht viele Elfen gesehen habt. Das liegt daran, dass sie für Menschenaugen fast immer unsichtbar sind. Ihr Elfenzauber schützt sie. Menschen, vor allem Erwachsene, bemerken sie nicht, sondern nehmen sie als Teil der Umgebung wahr. Wenn aber ein Elf eine Elfenblüte berührt oder ein Mensch so eine Blüte anfasst, erlischt der Zauber. Dann werden die Elfen für die Menschen sichtbar. Ein Elf ist etwa so lang wie die Hand eines erwachsenen Menschen. Die Elfenhaut ist braun und faltig wie Rinde. Haare und Flügel der Elfen haben die Farbe von Gras und Laub. Übrigens haben zumindest die Elfen in unseren Breiten die Fähigkeit zu fliegen schon vor vielen Jahrhunderten verloren. Jetzt tragen sie ihre Flügel wie einen Mantel um die Schultern.
Was war das? Ach, das ist nur eine von diesen Menschenmaschinen. In die hier stopfen sie ihre Kleider. Dann pumpt die Maschine Wasser rein und dreht sich. Keine Gefahr, solange du nicht drin eingesperrt bist. Kommt weiter. Das Essen gibt's nebenan.
Die drei Elfen, die es auf die Schokolade im Vorratskeller abgesehen hatten, wohnen mit ihrem Clan in der großen Eiche einen Garten weiter. Dorthin sind sie umgezogen, als ihr angestammter Baum neben dem Tanzplatz gefällt wurde. Wie alle Elfen verändern sie sich im Laufe eines Jahres, ganz ähnlich wie ihr Baum. Haare und Flügel wechseln im Herbst die Farbe und fallen schließlich ab, wie welkes Laub. Und wenn der Winter kommt und es kalt wird, klammern sich die Elfen an die Rinde ihres Baumes und erstarren. Sie werden wie ein Stück trockenes Holz. Erst der Frühling weckt sie wieder aus dieser Erstarrung.
Hier sind wir. Oh, Schokolade und haufenweise anderes Zeug. Da fresse ich mich jetzt von oben bis unten durch.
Nein, nicht. Die Menschen dürfen uns nicht bemerken.
Oh, Troll, hätten wir dich bloß nicht mitgenommen.
Oh, hör jetzt auf, ständig auf mir rumzuhacken. Was wir hier machen, verstößt gegen alle unsere Gesetze. Wenn der Rat wüsste, dass wir hier sind, würde er uns sofort aus dem Clan ausschließen.
Gesetze. Die sind doch schon so alt wie die Midsommertänze. Damals gab es viel weniger Menschen. Und die paar, die es gab, haben uns in Ruhe gelassen und Respekt vor unseren Bäumen gehabt. Heute sind die Menschen überall und sie fällen unsere Bäume, dass es nur so prasselt. Sie bauen Häuser auf unsere Tanzplätze. Wir Elfen müssen sehen, wo wir bleiben. Da finde ich es nur recht und billig, dass wir uns wenigstens bei ihnen entschuldigen.
Was? Da kommt jemand.
Da hat wieder jemand die Kellertür offen gelassen. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier unten bald Mäuse hätten.
Habt ihr gehört? Mäuse? Wir können uns bedienen, so viel wir wollen. Die Menschen werden immer alles auf die Mäuse schieben. Was macht der Menschenmann denn jetzt?
Junis Vater hatte die Gefriertruhe geöffnet und begann, nach der tiefgefrorenen Petersilie zu suchen. Die Gartenpetersilie war nämlich den Schnecken zum Opfer gefallen.
Eis, hier Eis, da Eis, Vanille, Nuss, Erdbeer.
Oh, Eis?
Steckereis haben wir wirklich genug.
Davon hat Milchstern mir erzählt. Sie sagt, es ist unglaublich gut. Noch viel besser als Schokolade. Wisst ihr was? Ich klau uns eins.
Nein, Likus da!
Aber der verfressene Kerl war schon weg. Im Schutz seines Zaubers turnte er das Regal neben der Gefriertruhe hinauf. Von oben sah er das bunt verpackte Eis in der Truhe liegen.
Ah.
Und während Jonis Vater immer noch nach der Petersilie wühlte,
Eis.
Ließ sich der Elf in die Gefriertruhe fallen.
Oh, kalt.
Haha, da ist sie ja. Endlich. Na, dann wird das mit den Petersilienkartoffeln heute doch noch was.
Bitte, Kli. Minze.
Ah, Likusta.
Eva.
Likusta. Likusta.
Er ist eingesperrt.
Er ist in der Eiskiste eingesperrt.
Was ist denn so dunkel jetzt?
Hilf mir mal, Minze.
Hallo.
Wir müssen das Ding irgendwie aufkriegen.
Likusta, hörst du uns?
Aber so viel Bitterklee und Minze auch zerrten und kratzten, der Deckel der Gefriertruhe blieb zu.
Es geht nicht.
Was machen wir jetzt?
Ein Elfenhorn.
Warten.
Wir bewachen die Kiste und wenn wieder ein Mensch kommt und sie öffnet, retten wir Ligusta.
Okay.
Die beiden kauerten sich hinter die Kiste mit Altpapier. Nach Schokolade war keinem mehr zumute. Und beide fragten sich im Stillen, ob Ligusta, auch wenn sich der Deckel der Truhe irgendwann wieder öffnen sollte, überhaupt noch zu retten war.
Bitte, Klee, Minze! Hilfe!
Nicht auf dem Stock beißen, Hanna. Stöcke gehören nicht in den Mund.
Ach, meine Güte. Die Kleine wird von Tag zu Tag größer.
Mhm. Jetzt kann sie auch schon Türen aufklinken.
Was sagt sie?
Das meiste, was sie sagt, versteht man nicht. Aber sie kann auch schon ein paar richtige Wörter. Heiß hat sie gerade gelernt. Und das bedeutet heiß. Und kalt und nass. Und ihr Lieblingswort ist Namnam. So nennt sie alle ihre Stofftiere und Puppen.
Namnam. So, so. Und was macht ihr jetzt? Spazieren gehen?
Nein, Hanna will zwar. Sie ist schon wieder die Treppe runter und hier raus, aber sie muss jetzt ihren Mittagsschlaf machen.
Und während Hanna ihren Mittagsschlaf hielt, nahm die Geschichte mit dem Elfen in der Gefriertruhe ihren weiteren Verlauf. Joni bekam nämlich Lust auf ein Eis.
Haben wir denn kein Zitroneneis mehr? Hoppla, was ist das? Ein Stück Holz. Ganz in vertrocknete Blätter eingewickelt. Wie ist das denn hier reingekommen? Sieht aus wie ein kleiner Mensch. Das nehme ich mit. Kommt in meine Holzsammlung.
Natürlich ist euch klar, was oder besser, wen Joni in der Gefriertruhe entdeckt hatte. Richtig, Ligusta, den verfressenen Elf. Durch die Gefrierkälte war er in seine Winterstarre gefallen. Seine Flügel und Haare waren vertrocknet. Er sah jetzt aus wie ein Stück Holz. Joni trug ihn hoch in sein Zimmer, zirbelte Draht um seine Taille und hängte ihn an die Vorhangstange. Dort baumelten schon eine ganze Reihe schön geformter Holzstücke, die Joni im Wald oder am Fluss gesammelt hatte. Natürlich hatte er keine Ahnung, welches merkwürdige Holz seine Sammlung nun bereicherte. Und ebenso wenig ahnte er, dass er im Keller zwei äußerst aufgebrachte Elfen zurückgelassen hatte.
Hast du gesehen? Ligusta ist in Holzruhe.
Ja, beim Troll. Warum habe ich diesen Erdkopf bloß hierher mitgenommen?
Was machen wir jetzt? Wenn der Frühling ist vorbei, bald tanzen wir den Mitsommertanz. Wenn er nicht mittanzt, kann er keine Sommerkraft sammeln. Und ich glaube nicht, dass er ohne Tanz bis zum nächsten Frühjahr durchhält.
Jetzt müssen wir ihn erstmal aus der Gewalt dieses Menschenjungen befreien.
Ja, er ist bis in die Spitze des Hauses gestiegen. Ich hab's an seinen Schritten gehört. Folgen wir ihm?
Also, ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal von hier verschwinden und einen Plan machen.
Bitterklee und Minze kletterten durchs Fenster wieder nach draußen und versteckten sich im Efeu unter meinem Balkon.
Meinst du, wir sollten den anderen was davon sagen?
Spinnst du? Der Rat wird für Ligusta keine Kralle krümmen. Aber uns schmeißen sie raus. Hast du Lust, ab jetzt vogelfrei zu sein und womöglich dem Marder-Clan in die Hände zu fallen?
Nein.
Na also.
Aber irgendwas müssen wir doch tun.
Ja. Ja. Wenn du nicht so viel jammern würdest, wäre mir vielleicht schon was eingefallen.
Schau mal. Da oben ist die blaue Frau. Die lebt doch unter Menschen. Die könnten wir um Rat fragen.
Die blaue Frau?
Ja.
So nasse Leute kann ich nicht leiden. Und gerade weil sie unter Menschen lebt, kann man ihr nicht trauen.
Aber wir brauchen ihr ja nicht alles zu erzählen. Und gib's zu, dir fällt im Moment auch nichts Besseres ein.
So kamen die beiden Elfen zu mir auf den Balkon und fingen ein Gespräch an. Ich war erstaunt, denn normalerweise halten sich die kleinen Leute von mir fern. Wir sind in unseren Vorlieben und Lebensweisen doch sehr unterschiedlich. Aber als Nachbarn kennt man sich natürlich. Und so gab ich höflich Antwort, als die beiden mich fragten, wie ich den Frühling verbracht hätte.
Ja, ja, der Frühling. Der ist jetzt vorbei. Bald kommt der Mitsommertanz. Ob es wohl etwas gäbe, dass ein Elfen, der den Frühling verpasst hat, aus seiner Holzstarre wecken könnte?
Den Frühling verpasst? Das wird ja wohl kaum passieren. Aber natürlich könnte man statt Frühling auch ein Einhorn probieren. Die haben für unser einen eine sehr heilende Wirkung. Meine Großmutter sagte immer, ein Narwalweibchen kann durch die Berührung mit seinem Horn sogar Tote zum Leben erwecken.
Typische Nöck-Antwort.
Die Einhörner wohnen im Meer. Da können wir nicht hin.
Sagt mal, habt ihr was ausgefressen?
Wir? Nein.
Nein?
Überhaupt nicht.
Aha. Es klang gerade so, als hättet ihr dringend ein Einhorn nötig.
Die Menschen in dem Haus da drüben, wo schlafen die eigentlich?
Was? Unterm Dach, denke ich. Aber lenkt jetzt nicht ab. Ihr beiden habt doch was angestellt.
Da!
Was?
Was?
Liguster, da im Fenster hängt Liguster. Ach du lieber Troll.
Tatsächlich.
Und ohne sich weiter um mich zu kümmern, verschwanden die Elfen im Efeudickicht. Ich kniff die Augen zusammen, sah aber nur ein paar Holzstücke, die hinter Jonis Fenster wie ein Mobile von der Decke hingen. Ich wurde aus der ganzen Sache nicht schlau. Allerdings hatte ich das unangenehme Gefühl, dass ich dem Jungen möglicherweise gerade Ärger eingebrockt hatte.
Psst! Minze! Da schläft der Menschenjunge. Ja, und da oben hängt Liguster. Jetzt können wir ihn befreien.
Ja, klettern wir hoch und beißen das Seil durch.
Bitterklee, sieh mal.
Was?
Hier liegt eines dieser Bilder, mit denen die Menschen ihre Blicke festhalten. Du weißt schon, die Dinger, die die Eberesche Fotos nennt.
Minze.
Wir haben jetzt wirklich Besseres zu tun, als uns um solchen Menschenplunder zu...
Hör doch mal zu. Auf dem Bild ist eine Kuh mit nur einem Horn. Ein Einhorn.
Tatsächlich. Eine einhörnige Kuh. Ob so ein Kuh-Einhorn wohl auch heilende Kräfte hat?
Ja, vielleicht. Wenn wir die Kuh fänden, könnte sie Liguster mit ihrem Horn berühren. Und vielleicht würde die Holzstarre dann von ihm abfallen.
Aber wie sollen wir rausfinden, wo diese Kuh sich rumtreibt?
Der Menschenjunge. Wenn er dieses Blickbild gemacht hat, dann hat er die Kuh gesehen.
Du meinst, er weiß, wo wir das Einhorn finden?
Genau.
Dann wird er es uns sagen. Später. Erst holen wir Liguster.
Doch das erwies sich als unmöglich. Den Draht, mit dem Joni den verholzten Elf befestigt hatte, konnten die beiden natürlich nicht durchbeißen.
Wie grausam. Armer Liguster. Gut, dass er in Holzruhe ist und das alles nicht mitbekommt.
Jetzt wird dieser Menschenjunge uns kennenlernen. Bei meinen Krallen. Wir holen Liguster hier raus.
Kurze Zeit später wachte Joni plötzlich auf. Er wusste nicht genau, was ihn geweckt hatte. Ein Geräusch? Eine Berührung? Er setzte sich im Bett auf und erschrak. Auf dem Teppich standen zwei Gestalten. Sie waren klein und unheimlich dürr. So viel konnte er im Licht, das von der Straße herüberschien, deutlich erkennen. Und ihre großen, runden Augen glühten grün in der Nacht.
Was ist denn?
Wir verlangen, dass du unseren Freund freigibst.
Ja, genau.
Die Gestalt deutete zu Junis Holzsammlung an der Vorhangstange hinauf.
Und wir verlangen, dass du uns sagst, wo wir das Einhorn finden.
Das Einhorn, die einhörnige Kuh auf deinem
Foto?
Foto. Aber zuerst gibst du uns unseren Freund. Beweg dich, du Fetttroll. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit.
Wer, Wer seid ihr?
Die, mit denen du Ärger bekommst, wenn du nicht sofort Liguster befreist.
Mach den Draht ab, sonst verzaubern wir dich in ein Stück Rinde.
Jawohl.
Das war natürlich eine leere Drohung. Die magischen Kräfte der Elfen reichen für so etwas bei weitem nicht aus. Joni wusste das natürlich nicht, aber er wollte auf keinen Fall seine nackten Füße aus dem Bett und in die Nähe dieser beiden Gestalten bringen. Er schüttelte heftig den Kopf. Bei dieser Bewegung rutschte ihm die Elfenblüte aus dem Ohr, die Minze ihm zuvor hineingesteckt hatte. Sofort erlosch der Zauber der Elfenblume. Die beiden Gestalten verschwanden vor Jonis Augen. Minze und Bitterklee standen zwar noch immer in seinem Zimmer, doch jetzt waren sie für ihn wieder unsichtbar.
Mama! Papa!
Was ist los?
Komm mal, da ist was Komisches.
Die Elfen trauten sich nicht, noch länger zu bleiben. Hastig verließen sie Jonis Zimmer und schlüpften durch das gekippte Badfenster wieder hinaus. Dieser Versuch, Liguster zu retten, war fehlgeschlagen.
Joni?
Bis zum Nachmittag des nächsten Tages geschah nichts.
Joni!
Joni dachte zwar noch hin und wieder an den gruseligen Traum, den er in der vergangenen Nacht gehabt hatte, aber alles ging seinen normalen Gang. Bis?
Was denn?
Du, ich habe später noch einen Termin. Christina kommt gleich. Aber ich muss noch duschen und mich rasieren. Bitte passt doch für ein paar Minuten auf Hannah auf.
Na gut, wir gehen in die Sandkiste. Nam Nam, aber hier ist doch gar keine Puppe. Schau, Hannah, ich mach dir ein Sandeis. Willst du mal probieren?
Eine Puppe war es nicht, was Hannah meinte. Aber etwas, das sehr ähnlich aussah. Mit ihren 1,5 Jahren hatte Hannah noch einen Blick für Dinge, die ältere Augen nicht mehr wahrnehmen. Sie sah die Elfen, die ihr hinter Jonis Rücken zuwinkten. Und sie fand sie interessant und hätte sie gern mal in die Hand genommen.
Hör mal, Hannah, ich muss kurz auf die Toilette. Du bleibst schön hier. Hast du verstanden? Hier bleiben. Nicht weggehen. Ich bin gleich wieder da.
Drinnen fiel Joni auf, dass er auch Durst hatte. Er trank ein Glas Wasser. Das alles dauerte nicht lange. Doch als er zurück auf die Terrasse kam, war die Sandkiste leer. Hannah war weg.
Hannah, wo bist du?
Im Garten war sie nicht. Das sah Joni sofort. Die frisch angepflanzten Büsche waren noch zu klein, um sich dahinter zu verstecken.
Oh Gott, sie ist auf die Straße raus. Hannah!
Damit
Hannah!
Lag er diesmal falsch. Hannah war nicht auf der Straße.
Hannah, wo bist du?
Fragt sich nur, ob Joni weniger erschrocken wäre, wenn er gewusst hätte, dass die Elfen
Hannah!
Sie geholt hatten.
Wo ist sie nur? Hannah!
Was ist denn los?
Meine kleine Schwester ist weg. Habt ihr sie gesehen? Klein. Sie ist noch ganz klein.
Nein, haben wir nicht gesehen.
Was mache ich bloß? Hannah!
Wir helfen dir suchen.
Hannah, wo bist du?
Hannah!
Hannah!
Und wo war Hannah in der Zwischenzeit? Gar nicht weit weg. Die Elfen hatten sie in den Nachbargarten gelockt. Das Loch im Zaun, durch das sonst immer die Katze schlich, war gerade groß genug für ein kleines Kind wie Hannah. Jetzt saß sie unter dem Apfelbaum im hohen Gras und versuchte immer wieder, einen der Elfen zu fangen.
Hey, Finger weg von mir!
Wo ist die Elfe? Fangen die Elfe, kleines Menschenkind?
Minze, hör auf! Wir sind nicht zum Vergnügen hier! Das ist bitterer Ernst!
Ja, schon gut. Also, wir haben das Menschenkind weggelockt. Und wie geht's jetzt weiter?
Wir sagen dem Menschenjungen, dass er das Kind wiederbekommt, wenn er uns Liguster zurückgibt.
Ja, genau. Und du meinst, das Kind bleibt inzwischen brav hier sitzen?
Finger weg! Finger weg! Am besten, wir sperren es so lange in den Holzschuppen.
Hast du noch alle Blätter in der Krone?
Wieso?
Ich sperre kein Kind in den Holzschuppen.
Und außerdem kriegst du es da gar nicht erst rein.
Oder willst du es etwa tragen?
Also gut, dann gehe ich eben alleine und mach den Handel mit dem Menschen. Au! Ah, loslassen! Lass mich los! Lass mich los!
Loslassen! Ja.
Na, Finger auf! Auf, Finger! Oh je. Peter Klee?
Hanna!
Hanna, wo bist du?
Inzwischen war ich auf die Kinder aufmerksam geworden, die auf der Straße herumrannten und nach Hanna riefen. Ich ging hinaus und kam gerade richtig, um das Ende der Entführung mitzuerleben.
Ich hab was gehört. Ein Kind hat gelacht. Da hinten in dem Garten.
Wirklich? Da wohnt die Frau Schweiger. Die hat keine Kinder. Außerdem ist sie jetzt noch in der Arbeit.
Aber ihr Garten liegt direkt neben unserem. Habt ihr es jetzt auch gehört? Da lacht ein Kind.
Hanna! Durchs Gartentor. Los! Hanna! Was machst du bloß für Sachen?
Ich hab doch gesagt, du sollst nicht weggehen. Die ist aber süß.
Ja, aber nur manchmal.
Joni brachte seine Schwester nach Hause. Die anderen Kinder begleiteten ihn. Ich traf die ganze Bande, als sie in unsere Straße einbog. Und ich sah, was außer Hanna keines der Kinder sehen konnte. Die Elfe, die Hanna immer noch fest umklammert hielt. Die Elfenflügel hatten sich so unglücklich um ihren Mund gewickelt, dass sie nicht beißen konnte. Sonst hätte Hanna sie vermutlich längst losgelassen.
Na, Hanna? Hast du da was Besonderes in deiner Hand?
Ich befreite die Elfe aus dem Griff des Kleinkindes.
Nein, die Hand ist leer. Zum Glück hat sie nicht auch noch was Giftiges angefasst.
Ich ließ Joni vorerst in den Glauben. Nun hielt ich meinerseits die Elfe fest. Bitterklee sträubte sich zwar, aber so leicht ließ ich sie diesmal nicht davonkommen. Ich nahm sie mit in meine Wohnung. Minze, die alles mit angesehen hatte, klopfte kurz darauf an meinem Fenster. Und ich ließ sie ebenfalls herein. Nun mussten mir die Elfen die ganze Geschichte erzählen. Ich sagte ihnen, was ich tun würde, wenn sie noch einmal auf die Idee kämen, ein Kind zu entführen. Ich sagte ihnen auch, für wie dumm ich sie alle drei hielt und dass sie die Patsche verdienten, in der sie steckten. Und dann erklärte ich, dass ich trotzdem versuchen würde, dem verholzten Liguster zu helfen. Wenig später klingelte ich bei Joni.
Guten Abend. Ich habe Jonas ein paar Blumensamen für sein Beet versprochen. Ich will ihm kurz sagen, worauf er achten muss.
Ich hatte Joni tatsächlich Ringelblumensamen versprochen, also gab ich ihm das Schächtelchen und sagte ihm, dass er die Samen einfach nur auf die Erde zu streuen brauchte. Aber darüber hinaus erzählte ich ihm auch, wer nachts in seinem Zimmer gewesen war und warum die beiden Elfen ihn bedroht hatten. Ich erzählte ihm sogar von der einhörnigen Kuh und welche Hoffnungen Ligusters Freunde in eine Berührung ihres Hornes setzten.
Ich denke, es ist am besten, wenn du ihnen ihren verholzten Freund so schnell wie möglich zurückgibst. Dann lassen sie dich in Ruhe.
Eigentlich habe ich keine große Lust, ihn nochmal zu treffen.
Das brauchst du auch nicht. Du legst den Holzelf einfach heute Abend raus zur Sandkiste. Sie werden ihn sich holen und du wirst gar nichts davon merken. Für dich sind sie ja unsichtbar.
Unsichtbar, mhm. Und wenn ich es mir anders überlege und sie doch gern nochmal sehen würde...
Dann pflückst du dir eine Elfenblume. Du kennst sie ja. Du hast sie zusammen mit deinem Vater eingepflanzt. Solange die Blüte nicht verwelkt ist und deine Haut berührt, kannst du die Elfen sehen.
Joni wusste nicht, wie viel er mir von der ganzen Sache glauben sollte. Das sah ich ihm an. Schließlich wird euch Menschen von klein auf gesagt, dass es solche Wesen wie Liguster, Minze, Bitterklee und auch mich gar nicht gibt. Ich konnte Joni also nur alles erzählen und abwarten, wie er sich entscheiden würde, ob er eine Elfenblume bei sich tragen wollte oder nicht. An diesem Abend stand ich auf meinem Balkon und versuchte, um die Hausecke zu horchen und zu erfahren, was sich bei Hannas Sandkasten abspielte. Es war eine warme Juninacht. Zum ersten Mal in diesem Jahr blinkten die Glühwürmchen in den Büschen. Das nahm ich als gutes Zeichen. Hören konnte ich allerdings nichts. Über Wasser sind meine Ohren ja genauso schlecht wie die von euch Menschen. Erst später erzählte mir Juni, wie alles abgelaufen war.
Er kommt.
Er hat Legusta dabei.
Und er kann uns sehen. Er hat eine Elfenblume in der Hand.
Hallo.
Sei begrüßt, Mensch. Mhm.
Ist das hier euer Freund?
Legusta. Ja, das ist er.
Ja.
Tut mir echt leid. Ich hatte keine Ahnung, dass es kein normales Stück Holz ist. Ich lege ihn hier ins Gras, okay?
Legusta.
Legusta, treu sei Dank.
Vielen Dank, Mensch. Wir werden dich und die Deinen nie mehr behelligen und auch niemals mehr in dein Haus kommen. Das schwören wir.
Ja, ja. Minze, komm jetzt endlich, damit wir diesen Holzdepp hier wegkriegen.
Ja.
Da ist noch was.
Schwer.
Als ihr bei mir wart, wolltet ihr doch wissen, wo ich das Foto gemacht habe.
Was?
Das von der Kuh mit dem einen Horn.
Die einhörnige Kuh. Sie könnte Legusta vielleicht das Leben retten. Bitte sag uns, wo wir sie finden.
Ja, also ihr kennt doch sicher die große Linde oben an der Kreuzung.
Er meint den Wächterbaum.
Mhm.
Da müsst ihr links den Berg hoch. Die Kuhweide ist gleich hinter dem Wasserturm.
Mitten im Gebiet der Marder. Das können wir vergessen.
Marder? Wohnen da oben denn so viele Marder?
Nicht mehr als hier. Aber dort wohnt der Marder-Clan. Andere Elfen, die mit uns verfeindet sind. Wir können nicht einfach in ihr Gebiet spazieren und nach einem Einhorn suchen.
Sie würden ihre Marder auf uns hetzen. Und Schlimmeres.
Echt? Oh.
Danke trotzdem für deine Hilfe, Menschenjunge.
Und wenn sie euch nicht sehen würden? Die vom Marder-Clan, meine ich?
Elfen haben weit schärfere Augen als du, Mensch.
Und wenn ich euch verstecken würde, in meiner Schultasche vielleicht, da würdet ihr reinpassen. Alle drei. Ich könnte euch zur Kuhweide bringen und wieder zurück.
Das würdest du für uns tun?
Das ist eine Falle. Der Mensch will uns im Gebiet der Marder aussetzen.
Nein, ich will euch nur helfen.
Ich glaube dir.
Ich nicht. Du willst dich an uns rächen. Dafür, dass wir das kleine Menschenkind weggelockt haben.
Das war nicht nett von euch. Aber ich will mich wirklich nicht rächen, sondern euch helfen. Überlegt's euch. Ich warte morgen Nachmittag nach der Schule mit meinem Rad vorn an der Straße. Wenn ihr kommt, bringe ich euch zur Kuhweide und wieder zurück. Versprochen.
Juni schlief schlecht in dieser Nacht. Und am nächsten Tag in der Schule gab es ihm jedes Mal einen Stich, wenn er nur daran dachte, was er den Elfen versprochen hatte. Die unheimlichen Gestalten wollte er in seiner Schultasche in ein Gebiet tragen, wo er womöglich von wilden Mardern angefallen werden konnte. Ja, oder Schlimmeres.
Wahrscheinlich bin ich ziemlich plimplim.
Gleichzeitig fragte sich Juni, ob er die beiden nächtlichen Treffen mit den Elfen nicht vielleicht doch geträumt hatte. Sie kamen ihm im Tageslicht so unwirklich vor. Trotzdem kippte er, als er mittags nach Hause kam, den Inhalt seiner Schultasche auf den Schreibtisch. Mit der leeren Schultasche ging er wieder nach draußen.
Papa, ich fahre vor den Hausaufgaben noch ein bisschen Rad.
Dann machte er sich daran, eine frische Elfenblume zu suchen. Es war nicht einfach, die Blütezeit war eigentlich vorbei. Schließlich fand Juni doch noch eine allerletzte, zarte, weiße Blüte. Vorsichtig zupfte er sie ab, steckte sie unter das Band seines Fahrradhelms und schob sein Rad durch den Hof zur Straße.
Wahrscheinlich kommen sie sowieso nicht.
Doch Minze und Bitterklee kamen. Erst sah Juni nur drei Eichhörnchen, die in der Baumkrone über ihm turnten. Dann entdeckte er auf ihrem Rücken die Elfen. Legusta war mit einem Waldrebenseil auf seinem Tier festgeschnallt. Als die Elfen direkt über Jonis Kopf angelangt waren, hielten sie ihre Eichhörnchen an und starrten ihn mit ihren übergroßen, runden Augen an. Juni sah, wie eine der Elfen der anderen etwas zuflüsterte, worauf diese den Kopf schüttelte. Doch schließlich schienen die beiden sich entschieden zu haben. Sie stiegen von ihren Reittieren, banden Liguster los und ließen ihn am Seil zu Joni herab. Der Junge fing den Elf auf und legte ihn vorsichtig auf den Boden seiner Schultasche.
Hör zu, Mensch, wenn du irgendwas Mieses mit uns vorhast, werden wir uns rächen, klar?
Hör nicht auf sie, sie muss immer so reden.
Was?
Sie kann gar nicht anders.
Schon gut, wollt ihr jetzt einsteigen?
Die beiden Elfen kletterten in Jonis Schultasche und er klappte den Deckel über ihnen zu. Dann schwang er sich auf sein Rad und trat kräftig in die Pedale. Er wollte den Weg zur Kuhweide so schnell wie möglich hinter sich bringen. Als er an der großen Linde vorbeiradelte, den die Elfen Wächterbaum genannt hatten, entdeckte er in den Zweigen einen Elf.
Ein Wächter.
Doch abgesehen davon sah Joni trotz der Elfenblume nichts, was ihm ungewöhnlich vorkam. Ohne Probleme kam er bei der Kuhweide an. Die Herde graste ein Stück entfernt. Joni ließ seinen Blick über die Tiere gleiten. Da war die Kuh mit dem abgebrochenen Horn.
Ihr könnt rauskommen.
Die beiden Elfen steckten ihre Köpfe aus der Tasche.
Das Einhorn.
Ja, gleich kommt es mit wehendem Schweif angetrabt und berührt Liguster mit seinem Horn.
Ach,
Glitzerfunken regnen herab und er springt wieder herum. Auf was für einen Trolldung haben wir uns da bloß eingelassen?
Hör jetzt auf! Natürlich können wir nicht darauf warten, dass das Einhorn Liguster freiwillig berührt. Wir müssen ihn zum Horn bringen.
Ich versuch mal, ob ich die Kuh anlocken kann. Hallo, schau mal, Kuh. Ich hab was für dich. Feines Gras. Schmeckt viel besser als auf der Weide.
Die Kühe wurden neugierig, als Joni das Grasbüschel schwenkte. Einige setzten sich in Bewegung und kamen zu ihm an den Zaun.
Die Einhörnige kommt auch.
Gustav muss an ihr Horn. Los, Mensch! Du mit deinen Riesenarmen schaffst das leichter.
Joni griff sich aus der Schultasche den verholzten Elf, an dem immer noch das Waldrebenseil hing. Mit der rechten Hand hielt er der einhörnigen Kuh ein Büschel Gras vor die Nase. Mit der linken streckte er den Holzelf Richtung Horn.
Ich komm nicht dran. Die Kuh wackelt die ganze Zeit mit dem Kopf.
Minze, los!
Die beiden Elfen kletterten an Joni hoch. Er fühlte ihre Krallen durch seine Kleider, als sie seinen ausgestreckten Arm entlang turnten.
Ich zuerst!
Mit dem Seilende zwischen den Zähnen sprang Minze auf die Stirn der Kuh. Das Tier schüttelte sich, doch Minze hatte ihm das Seil schon ums Horn geschlungen.
Jetzt, Bitterklee!
Joni spürte einen kräftigen Ruck, als Bitterklee sich von seinem Arm abdrückte und mit Liguster am Seil zur Kuh hinüberschwang.
Beeilt euch! Ich glaube, die Kuh wird ärgerlich.
Flink zogen die beiden Elfen ihren Freund hoch und drückten ihn gegen das Horn.
Was ist denn los?
Jetzt hatte die Kuh endgültig genug. Sie stieß ihren Kopf kräftig gegen den Holzzaun. Bitterklee, Minze und Liguster fielen ins Gras. Dann drehte sich die Einhörnige um und trottete davon.
Ist euch was passiert?
Mir nicht.
Oh, noch alles dran.
Hä? Wo ist meine Schokolade?
Oh, Liguster! Du bist wieder wach.
Ja, dann hat sich der ganze Aufwand wenigstens gelohnt.
Joni bettete Liguster zurück in die Schultasche, damit er sich während der Heimfahrt fertig ausholzen konnte. Ein paar Wochen später tanzte Liguster, wie alle Elfen, den Mittsommertanz und sammelte so Kraft für die nächsten Monate und den kommenden Winter. Jonis Elfenblüte, die letzte in diesem Jahr, war am Abend verwelkt und zerkrümelte zwischen seinen Fingern. Nachdenklich sah er auf die blassen Reste der Blume. Der Abschied von den Elfen war sehr abrupt gewesen. Kaum öffnete er zu Hause im Hof die Schultasche, sprangen sie alle drei heraus und rannten ins Gebüsch. Es raschelte noch kurz, dann waren sie weg. Joni hielt noch eine Weile nach ihnen Ausschau und hoffte, dass wenigstens Minze zurückkommen und sich verabschieden würde. Aber es tat sich nichts. Die Elfen waren weg. Joni und ich trafen uns erst ein paar Tage später wieder und er erzählte mir alles.
Manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich mir das alles nur eingebildet oder ausgedacht. Haben Sie die Elfen inzwischen wieder getroffen?
Nein. Und ich vermute auch, dass sie sich nun eine ganze Weile von mir fernhalten werden. Aber du weißt ja, im nächsten Jahr blühen die Elfenblumen wieder. Dann kannst du sehen, ob du dir etwas eingebildet hast oder nicht.
Das stimmt.
Joni, wo bleibst du? Wir warten auf dich.
Komme schon. Wiedersehen, Frau Rosbach. Bis bald.
Mach's gut, Joni. Das war
Elfenblumen.
Eine Geschichte von C. Neudert. Mit
Joschka Walser als Joni.
Ulrike Arnold als
Bitterklee.
Caroline Ebner als Minze.
Stefan Merki
als Liguster.
Kai Frohner als Jonis Vater.
Paul Winstel
und Josephine Michel als Nachbarskinder.
Sowie Valerie Weichselbaumer als Hanna. Und ich? Ich bin Christiane Rosbach. Und ich werde jetzt erstmal ein Bad nehmen. Nicht in der Badewanne, sondern im See. Ich kenne da eine Stelle mit feinem Sand und Seegras am Grund. Da lege ich mich hin und mache ein Nickerchen. Schön nass, wie wir Wasserfrauen es am liebsten mögen. Ton und Technik, Josuel Teegarten und Daniela Röder. Regieassistenz, Holger Buck. Regie, Frank Halbach. Redaktion, Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2015.
Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl, gute Nachtgeschichten für Kinder, gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.